HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Er ist einer der renommiertesten deutschen Schauspieler. Er ist Musiker mit einer eigenen Band, den Rhythmus Boys, und er schreibt Ulrich Tukur. Nach einem Band mit fantastischen Erzählungen und einer Novelle hat er nun seinen ersten Roman veröffentlicht. Titel: Der Ursprung der Welt. Ein Thriller, der in einer düsteren Zukunft spielt und zugleich vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. Mit einem Romanhelden, der mühelos von der einen in die andere Zeit springt und taumelt zwischen Traum und Wirklichkeit auf der Suche nach sich selbst. Die Geschichte hat auch viel mit dem Autor persönlich zu tun und mit dem, was ihn bewegt. Darüber spreche ich jetzt mit Ulrich Tukur in HR Info, das Interview. Herr Tukur, Sie haben gerade Ihren ersten Roman herausgebracht. Der Ursprung der Welt heißt er. Hand aufs Herz, war es eher Lust oder Last, diesen Roman zu schreiben? Sie hatten ja keine Ahnung, wie es geht.
Es war beides, es war aber eigentlich mehr Lust als Last. Es hat mich über 3 Jahre lang sehr strukturiert, das Buch. Und ich war ständig dran. Ich legte halt los nach der Entdeckung eines Fotoalbums, nach dem Geschenk eines Fotoalbums, das so einen jungen Mann in den 20er Jahren zeigte, irgendwo in Frankreich. Ich hatte keine Ahnung, wer das war, und da stand auch nichts drunter. Und dann dachte ich, es sei reizvoll, mal eine Geschichte zu schreiben über einen Menschen, von dem man nur sein Äußeres kennt, aber sonst gar nichts. Und dann ergab sich dann peu à peu die Geschichte, die sich erstmal aus Erinnerungen meiner Kindheit speiste, das alte Haus meiner Großeltern, dann dieser Name Goulet, den mein Patenonkel Paul als Künstlername trug. Der war der Richter in Stuttgart und dichtete nebenher. Und das hat mich... Das hat mich über 3 Jahre lang begleitet und war eigentlich sehr sinnstiftend. Und ich war schon fast enttäuscht, dass es dann zu Ende war.
Wir müssen erstmal, glaube ich, noch ein paar Schritte zurückgehen für die, die noch nichts darüber gehört haben. Sie erzählen die Geschichte von diesem gewissen Paul Goulet, den Sie gerade erwähnt haben. Das ist ein junger Deutscher, der aus seiner Heimat weggeht, weil er sich da nicht mehr zu Hause fühlt, und er flieht nach Frankreich. Und wir befinden uns in der nahen Zukunft. Das Buch spielt
2033
in Deutschland,
genau. Und in Frankreich.
Genau. Und dieser Goulet, der entdeckt bei einem Bouquinisten in Paris ein altes Fotoalbum, ähnlich wie es Ihnen gegangen ist, und findet darin ein Foto. Und dieser Mann auf dem Foto, der sieht ihm täuschend ähnlich. Und er begibt sich jetzt auf die Spuren dieses Mannes und findet heraus, dass dieser ein grausiges Geheimnis hat. Zugleich, das fand ich beim Lesen so ein bisschen gruselig, verwandelt sich dieser Paul auch immer mehr in diesen Doppelgänger. Wie kamen Sie auf dieses verrückte Setting?
Das liegt eigentlich auf der Hand. Wenn Sie ein Fotoalbum finden und sehen sich auf einmal selber abgebildet oder sehen sich täuschend ähnlich, dann liegt ja eine Doppelgängergeschichte auf der Hand. Dann fragt man sich natürlich, wer ist das? Bin ich das? Hatte ich vielleicht ein Vorleben? Das ist meine Faszination dieser sagen wir mal, schwarzromantischen Literatur gegenüber, mit der ich groß geworden bin. Ich liebe E.T.A. Hoffmann, und ich habe natürlich verschlungen die Erzählungen von Edgar Allan Poe. Das taucht in dieser Erzählung ja auch auf. Also das sind sehr viele Momente aus Büchern, aus Gruselbüchern, aus fantastischen Romanen des frühen 19. Jahrhunderts. Und die Sprache ist ja auch, sicherlich ist das auch eine Provokation für viele heute, die Sprache ist eine musikalische, ist eine altmodische Sprache. Es ist ein Buch, das eigentlich genauso wie der Hauptdarsteller, der Protagonist im Buch, ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Schon es in der nahen Zukunft spielt, aber eben auch in einer Vergangenheit, 90 Jahre zuvor. Und in dieser Vergangenheit spiegelt sich eben die Welt von 2033 auf gespenstische Art und Weise.
Das ist das Verrückte an dem Buch. Ihr Romanheld springt zwischen diesen Zeitebenen hin und her. Also wir haben dieses Jahr 2033 und er springt aber immer wieder zurück in die 40er Jahre. Was hat Sie an diesen beiden Zeitebenen fasziniert?
Ich wollte erstmal überhaupt einen dramatischen Hintergrund haben für diese persönliche Geschichte des Paul Goulet, der auf der Suche nach sich selbst ist. Ich habe versucht, mal durchzudeklinieren, wie könnte es denn in Europa aussehen in der nahen Zukunft. Und 2033 habe ich deshalb genommen, weil das genau 100 Jahre nach der sogenannten schicksalshaften Machtergreifung Adolf Hitlers in Deutschland. Und dann habe ich das eben einfach geschrieben, wie ein Europa im Zerfall, behaupte ich mal. Ich hoffe nicht, dass es so kommt. Und dann
ganz düstere Vision.
Ja, natürlich. Ja. Und dann totalitäre Systeme machen sich auf, uns zu beherrschen. Und wie gehen denn Menschen dagegen vor? Also wie könnte denn der Widerstand in dieser nahen Zukunft sein? Und dann irgendwie kam ich über diese Vorgängergeschichte, diesen Vorläufer eben auf die Idee, was ganz Ähnliches 90 Jahre zuvor zu beschreiben. Nämlich Widerstand, in diesem Falle eben von Deutschland besetzten Frankreich. Und all die Nöte, die Fluchtbewegungen, die es damals gab. Und das sozusagen setze ich miteinander ins Verhältnis. Und da war mir wichtig, dass die beiden Charaktere, die ja eigentlich einer sind. Es ist ja, Goulet ist eher der Helle und dieser Dr. Genoux, Prosper Genoux, beide PG, beide die gleichen Initialen. Das ist das Dunkle. Mhm. Das ist natürlich auch eine, ja, so eine Doppelgängergeschichte, eine Geschichte einer, nicht nur ein Doppelgänger, sondern einer, der beides in sich trägt. Der Mensch, der zum Guten fähig ist, der das Gute in sich trägt, aber genauso gut das Böse. Und das ist irgendwie kaum mehr auseinanderzuhalten. Der eine hat die Anlagen, das ist Paul Goulet, der andere hat sie und realisiert sie.
Mhm. Können Sie mal, Sie haben das Buch dabei, eine kleine Passage vorlesen. Ich habe was rausgesucht, so eine Stelle, wo ich finde, dass das sehr, sehr gut rauskommt, diese Person, die sich in die andere immer mehr verwandelt.
Langsam setzte sich der Zug in Bewegung. Am Horizont gingen vereinzelte Blitze nieder. Das Licht im Abteil war heller als die Welt dort draußen, die sich in Erwartung eines herannahenden Unwetters duckte. Und er sah sein Spiegelbild deutlich in der Fensterscheibe. Er betrachtete seine Augen und bemerkte, wie dunkel sie waren, fast schwarz, wie zwei tote Löcher in einem Kopf, der gar nicht ihm gehörte. Dann auf einmal verzog sich sein Gesicht zu einem breiten Grinsen und entblößte dabei die Zähne, obwohl er selbst seinen Mund geschlossen hielt. Er hatte es fast erwartet und ihm schien, als machte sich der andere, der ihn ständig und überall umlauerte, über seinen Kummer lustig. Er fing an zu sprechen. Die Lippen bewegten sich in der Spiegelung und redeten auf ihn ein. Aber Goulet vernahm nichts als das eintönige Geräusch des fahrenden Zuges. Dann brachen Sonnenstrahlen durch das Gewölk und erhellten die düstere Landschaft. Sein Spiegelbild verschwand so plötzlich, wie es sich gezeigt hatte.
Wow, das war jetzt der Schauspieler, der den Schriftsteller Tukur liest.
Ja, ich finde natürlich, dass Sprache auch klingen muss. Es soll ja nicht nur Informationen transportieren, sondern hat einen musikalischen Wert für mich.
Wie viel von Ihnen persönlich steckt da drin in dem Stoff?
Einiges. Jetzt nicht alles. Der Charakter ist ein fiktiver Charakter, aber ich habe ihn natürlich ausgestattet mit Sehnsüchten und Ängsten, die ich habe. Einer, der nicht in der Familie andockt, der anders aussieht, das kenne ich.
Auch die Suche
von meiner Familie. Und der dann nach sich sucht, der versucht irgendwo sich zu finden und sich nicht findet. Und ich habe mich natürlich nicht gefunden in der Wirklichkeit der Welt meiner Kindheit und meiner Jugend, sondern bin dann die Generation und zwei Generationen zurückgegangen. Und aber eben nicht, mein Vater war noch Kriegsteilnehmer, das war halt diese Generation der 50er, 60er Jahre, das war nicht mein Ding. Und ich warf mich auf die Welt der Großeltern und der Urgroßeltern mit der ganzen Literatur, die es damals gab. Und das hat mich sehr stark geprägt und ich lebte in Traumwelten und deswegen ist auch dieses Buch ein Traumbuch und deswegen spielt es auch, ob schon Teile in der Zukunft stattfinden, auch sehr intensiv in der Vergangenheit.
Da spielt doch auch ein etwas düsteres Haus in Stuttgart auch eine Rolle in dem Buch.
Ja.
Das ist doch auch so ein persönlicher Bezug.
Das
von
ist das Haus meiner Großmutter. Mhm. Meine Großmutter lebte mit ihrer alten Schwester in einer Efeu-umrankten Villa oberhalb von Stuttgart. Und da habe ich die ersten 6, 7 Jahre alle Sommer und sehr viel Zeit verbracht. Und das hat mich sehr beeindruckt, dieses dunkle, staubige Haus mit den alten Büchern, dieser Geruch, das einzig Moderne war ein Radioapparat aus den 30er Jahren und diese beiden alten Frauen, meine Großmutter sehr melancholisch und traurig, dann diese resolute alte Tante, das war schon eine ganz eigene Welt und als ich das dann schrieb, sagte mir der Lektor, Tukur, eins kann ich sagen, dieses Haus, was Sie da beschreiben, das kennen Sie. Und das merkt man auch, ich glaube, wenn man das liest.
Was viele vielleicht nicht wissen von Ihnen, bevor Sie sich haben ausbilden lassen zum Schauspieler, haben Sie Germanistik, Anglistik und auch Geschichte studiert. Und ich finde, man merkt dieses Interesse für Geschichte in diesem Buch. Sie haben viel recherchiert. Paul Goulet zum Beispiel gerät in einen Zirkel, der im Frankreich der nahen Zukunft den Widerstand organisiert. Denn das Land verwandelt sich immer mehr in eine Diktatur und dieser Zirkel verhilft Menschen zur Flucht über die Pyrenäen.
Wie 90 Jahre zuvor.
Genau, ins freie Spanien. Und Sie sind diese Fluchtrouten, mit Ihrer Frau Katharina John nachgelaufen. Ist das richtig?
Ja, ja. Ich bin runtergefahren, als ich das dann an der Côte Vermeil, so heißt diese Küste vor der spanischen Grenze, verortet habe, die Geschichte. Und habe mir all diese kleinen Städte angeschaut und musste natürlich mir die Straßennamen, die Häuser angucken wie und die Landschaften. Und dann war da die Fluchtroute, die eine große Rolle spielt. Das ist ein alter Schmugglerpfad, den dann über den ganz bedeutende Leute, also sehr viele Verzweifelte, meist natürlich jüdische deutsche Bürger und politisch Verfolgte, gegangen sind auf dem Weg nach Spanien, Lissabon, um dann nach Nord- oder Südamerika abzuhauen. Und da habe ich sehr viel gelesen. Eine Lisa Fitko war so eine Fluchthelferin, eine ganz fabelhafte junge Kommunistin aus Österreich-Ungarn. Die hat eben dem Walter Benjamin ganz am Anfang rübergeholfen.
Dem und dann, großen Philosophen.
Der Philosoph. Das ist natürlich, diese Geschichte kannte ich nicht. Heute heißt es der Walter-Benjamin-Weg. Benjamin ist dann angekommen in Porbeau auf der spanischen Seite. Und da gab es in der Nacht zuvor eine neue Regelung der spanischen Regierung. Die war frankistisch, natürlich war er auch faschistisch. Und er hatte eben ein Ausreisevisum nicht. Alles andere hatte er. Und da war er so verzweifelt. Er war auch abgetragen nervlich und war herzkrank, dass er sich da in Porbeau umbrachte. Und und seinem Hauptwerk, das er bei sich trug, in einer Aktentasche, von dem schreibt Lisa Fitko, er hat gesagt, das kann ich nicht aus der Hand geben, das darf der Gestapo nicht in die Hände fallen, das ist mein Hauptwerk, war verschwunden. Der Mann war tot, die Aktentasche war weg. Und das sind natürlich so Sachen, das habe ich dann eingebaut. Also ja. Die Figur Walter Benjamin spielt so eine versteckte Rolle im Buch. Ja,
es ist, also ein fantastischer Thriller, eine spannende Geschichte. Ulrich Tukur in hr-info, das Interview, Schauspieler, Musiker und jetzt auch Romanautor. Ich habe hier unsere Interviewbox, die bekommt jeder Gast und Sie dürfen jetzt mal öffnen. Sie gucken mich ängstlich an.
Kein lebendiges Wesen, keine Vogelspinne, ich weiß nicht. Keine Maus. Ach du lieber Gott. Also auf den ersten Blick scheint es mir irgendetwas Indianisches zu sein.
Kennen Sie das nicht?
Nein.
Das hängt man sich übers Bett und das soll schlechte Träume verjagen. Das ist ein Traumfänger.
Das ist ein Traumfänger. Das habe ich noch nie gehabt.
Ist das nicht wunderschön? Und also die schlechten Träume verfangen sich, die guten gleiten hier an den Federn zum Schlafenden hinunter.
Das ist aber sehr schön. Das hat aber sehr viel, das hat einiges mit mir zu tun.
Ach ja, was? Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Was hat das mit Ihnen zu tun? Naja, schön, dass Sie das selber so entdecken.
Dieses Buch beschreibt ja Traumwelten und ich lebe ja in Traumwelten, seitdem ich Kind bin, genauso intensiv, also in meinen fantastischen Räumen wie in der sogenannten Wirklichkeit, von der ich ja auch gar nicht weiß, ob wir jetzt hier wirklich einander gegenüber sitzen oder ob ich das träume. Ich meine, das ist aber sehr schön.
Würden Sie sich das über Ihr Bett hängen?
Das hänge ich mir über mein Bett.
Vielleicht wirkt es ja und Sie haben nur noch tolle Träume.
Vielen Dank, das ist ein ganz reizendes Geschenk. Ich bin ganz glücklich, danke.
Ich finde auch in Ihren Rollen, Kommissar Moreau zum Beispiel aus Wiesbaden, fällt mir das immer sofort auf. Der hat ja auch dieses im Hier und Jetzt sein, aber auf der anderen Seite träumt er sich auch weg und ist in anderen Welten. Das ist so sein Markenzeichen. Und ich habe mal so eine typische Moreau-Szene rausgesucht. Wir hören mal kurz rein.
Ich stecke in einer Wiederholungsschleife. Wir stehen jedes Mal hier draußen, da drin sitzen Geiselnehmer. Und egal, was ich mache, am Ende stirbt jemand und dann sterbe ich auch. Und dann geht die ganze Scheiße wieder von vorne los.
Und dann ist erkannt, das war Kommissar Moreau, gefangen in der Zeitschleife aus dem hr-Tatort Moreau und das Murmeltier. Den gab es im Februar zu sehen. Und gerade haben wir Ihren neuesten Fall gesehen, Angriff auf Wache 08. Also die Tatorte mit Ihnen sind ja immer irgendwie Experimente. Das hängt auch mit Ihnen zusammen. Das haben Sie da reingetragen, oder?
Ich wollte, das war meine Bedingung, als man mich frug, wollen Sie einen Tatortkommissar spielen, habe ich erstmal Nein gesagt. Und nach 6 Flaschen, oder sagen wir mal 5 Flaschen, oder sagen wir, vielleicht waren es auch nur 4 Flaschen Rotwein, habe ich dann gesagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Allerdings müsste es ein Charakter sein, der ein bisschen am Rande des Lebens steht, der irgendwie bedroht ist, der irgendwelche anderen Dinge verhandelt.
Er hatte ja einen Tumor im Kopf, ne?
Und dann haben wir dann diese Krankheit und die haben wir dann wieder auch weggehen lassen. Aber jedenfalls war es mir wichtig, eine anachronistische, ein bisschen aus der Wirklichkeit, aus gefallene Figur zu spielen, sodass man eben auch mal andere Sachen in diesem Film verhandeln kann. Und wir hatten, das muss ich sagen, mit den Drehbuchautoren und mit den Ideen, die auch wir zum Teil selber hatten, und an den Sender herantrugen, ganz, ganz großes Glück, dass wir fast so einen Durchmarsch hingelegt haben und vielleicht bis auf einen Ausreißer wirklich Kriminalfilme oder Filme gemacht haben, die Haken geschlagen haben und denen man nicht so wirklich auf die Schliche kommt. Die immer, jeder in seiner Art, was sonderbar Eigenes und Eigenwilliges und noch Interessantes hatten.
So ein bisschen findet man diese Stimmung auch in Ihrem Buch wieder, finde ich. Also ich musste sofort an Moreau denken, ja, der durch die Landschaft springt und durch die Zeitebenen.
Also das ist offensichtlich, jeder Autor oder jeder Schauspieler hat so ein Thema, ein Lebensthema. Ich glaube, jeder Mensch, der Kunst macht, macht es ja nicht. Man kann ja nicht sagen, ich möchte Schauspieler werden, sondern man muss sagen, ich habe ein Thema. Mich interessiert, ich stehe in einer großen Kette von Ereignissen. Mich interessiert, wo komme ich her und wie ungeheuer tief ist das alles unter mir? Und was flüstern in mir für dahingegangene Generationen? Und was bedeutet das für mich hier und jetzt? Und deswegen, ich möchte, dass die Dinge nicht vergehen. Deswegen werde ich jetzt malig. Oder deswegen, in meinem Fall war es eben, ich möchte eben auch mal einen Ritter spielen oder einen Feldherrn oder einen Narren. Und das geht nur auf der Bühne oder im Film. Und so wurde ich dann eben Schauspieler. Und aber auch dieses Thema ist natürlich in der Literatur, ist ja auch eine Form, die wirklich sich mit der, an der wirklichen Absage, sie abzubilden, das zeigt sich da genauso.
Aber ein bisschen irre muss man sein, oder?
Ach, ich glaube, man muss neugierig sein und fasziniert von diesem Abenteuerleben. Das ist ja so unglaublich, ich verstehe es ja nicht. Es ist ja einfach wunderschön, aber es ist auch so widersprüchlich und so absurd, dass wir hier auf einem Planeten diese paar Jahre absitzen oder paar Jahre leben dürfen und wir wissen gar nicht, warum und wo das hingeht und was ist der Sinn von dem Ganzen. Das ist schon enorm.
Sie hatten gerade schon gesagt, Sie haben sich schon als Kind immer weggeträumt. Wenn man das mal umdreht, das Thema Traum, würden Sie sagen, Sie haben das meiste, was Sie sich erträumt haben im Leben, aber auch erreicht? Sie sind einer der größten deutschen Schauspieler. Sie sind ein sehr bekannter und beliebter Musiker mit Ihrer Band, den Rhythmus Boys. Und jetzt schreiben Sie auch noch.
Ein bisschen viel, ne? Das wirkt natürlich provokant und nicht, wenn man sich zu sehr aus dem Fenster hängt, wird man geföhnt in diesem Land. Wir leben ja nicht in Italien oder Frankreich.
Fragen Sie manchmal, wer bin ich und wie viele?
Ja, natürlich ist es viel, ich weiß schon. Aber ich bin halt neugierig und mir macht es Spaß. Mir macht dieses Leben Spaß, aber ich verstehe auch nicht, warum, verstehe viele Dinge dann auch wieder nicht. Und mir macht auch vieles Angst. Und um damit besser umzugehen und fertig zu werden, suche ich halt die Abbildung, um meinen Frieden damit zu machen oder irgendwie wenigstens ansatzweise zu verstehen, in welchem Theaterstück ich hier stecke.
Ich habe drei Thesen für Sie und Sie sollen mir einfach sagen, wahr oder falsch. Die erste heißt, ich bin lieber auf der Suche, als dass ich irgendwo ankomme. Wahr oder falsch?
Ja, wahr.
Nur beim Schreiben komme ich wirklich zur Ruhe. Wahr oder falsch?
Falsch. Nicht nur beim Schreiben, auch bei anderen Dingen. Aber ja, aber auch irgendwie wahr. Beides. Sehen Sie, ich kann mir nicht entscheiden.
Eigentlich könnte ich mich entspannen, denn alles, wo Tuco draufsteht, wird zum Erfolg. Wahr oder falsch?
Falsch.
Sie sind nicht entspannt.
Nee, ich bin nie wirklich entspannt bin ich nie.
Sie nesteln auch gerade hier an Ihren Fingern.
Ich bin immer unter Strom.
Sie sind unruhig, ja, das merke ich.
Ich bin natürlich, aber ich bin trotz aller düsteren Grundierungen auch heiter.
Aber ist es nicht so, alles, was Sie machen und anpacken, die Leute lieben es? Weil das ist eben der große Tukur.
Ich kann damit gar nichts anfangen. Also was ich versuche, vielleicht kommt das, funktioniert das. Ich schütze mich nicht. Ich setze mich aus. Ich wage was und dann mache ich es. Und ich frage nicht, was mir das bringt. Und das ist einfach mal, ich habe irgendwann mal gelernt zu verstehen, dass man sich einfach hergibt, dass man sich vergibt, dass man sich verschenkt, dass man gibt. Und dass man dann so viel zurückbekommt. Nur man darf es nicht erwarten.
Aber Sie zweifeln auch an sich, oder?
Natürlich. Ich weiß doch gar nicht, ob dieses, selbstverständlich, ob ich jetzt, ich bin kein wirklich guter Klavierspieler. Ich bin auch kein, wahrscheinlich kein großartiger Romancier. Ich bin auch wirklich auch, wahrscheinlich gab es sehr, sehr viel bessere Schauspieler als mich. Natürlich. Aber man macht es trotzdem, weil man, natürlich stellt man sich immer in Frage. Und natürlich versucht man immer ein Perfektum oder irgendetwas zu erreichen, einen Moment zu erreichen, wo man zum einzigen mal vielleicht wirklich über den eigenen Schatten springt und etwas kreiert, was größer ist als man selbst.
Glauben Sie denn, dass die Menschen um Sie herum normal in Anführungsstrichen mit Ihnen umgehen? Trauen die sich Ihnen wirklich ihre aufrichtige Meinung zu sagen? Auch mal Kritik vielleicht?
Ja, das tun sie schon. Ich glaube wirklich an Höflichkeit und an Freundlichkeit und ich bin ein sehr umgänglicher Mensch und ich bin harmoniesüchtig und ich mag überhaupt keine Konflikte und ich glaube, das merkt man. Ich trete Leute den Menschen ungeschützt und höflich entgegen und das bekommt man doch sofort zurück, indem nämlich dann diese Scharniere aufgehen und man sich nicht voneinander versteckt.
Und wenn die Kritiker Sie mal zerreißen, dann wie gehen Sie damit um?
Das ist dann eben so, dann sage ich, ich bin ja eigentlich doch Akkordeonspieler. Wenn er mich jetzt als Romancier verreist, dann geschenkt. ich weiß, das ist halt so in unserem Land leider so, dass wenn man viel macht, dass man dann provoziert und dann auch entsprechend behandelt wird.
Herr Heinfuhr, das Interview mit Ulrich Tukur. Sie sind jemand, das haben wir eben schon mal angesprochen, der sich mit Geschichte auskennt, der sich dafür sehr interessiert. Auch ein politisch denkender Mensch sind Sie. Ihr Interesse gilt besonders diesen 20er, 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das schlägt sich einmal nieder in Ihrer Musik, aber auch in dem, was Sie schreiben. Und wir hatten es ja eben schon mal angesprochen, Sie beschreiben in Ihrem Roman so ein dystopisches Europa 2033, das geprägt ist durch totalitäre Regime, durch Bürgerkriege, genau. Welche Parallelen ziehen Sie zwischen dem Heute und dem Gestern? Beziehungsweise wie viel Gefahr sehen Sie denn für die Zukunft?
Naja, wir wissen ja sehr leidvoll aus unserer eigenen Geschichte, wie schnell auf einmal ein wirklich eine Demokratie, eine wirklich hochstehende Kultur umkippen kann und in eine Tyrannis verfällt. Also ich meine, das schreibt ja schon, glaube ich, Plato, schon Jahrhunderte vor Christi Geburt, dass die Entwicklung der menschlichen Gesellschaften immer nach einem Prinzip abläuft. Bei ihm war es am Anfang die Aristokratie, die von der Oligarchie abgelöst wird, die in die Demokratie übergibt und die Demokratie weicht auf und kippt immer in die Tyrannis. Und wir müssen aufpassen, dass ich solche Sachen sich nicht wiederholen. Wir leben seit 75 Jahren in Frieden und Wohlstand in Zentraleuropa. Das ist nicht von Gott gegeben. Das ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Das sind menschliche Gesellschaften, sind wie menschliche Körper. Die werden weich, die werden alt. Und wenn man sie nicht belebt, wenn man nicht um diese Dinge kämpft und für diese Dinge kämpft, dann kann es sein, dass es dann ganz aus Unachtsamkeit, aus Faulheit, auf einmal wird einem das aus der Hand geschlagen. Und das kommt dann nicht mehr wieder.
Eigentlich sagen Sie, dass Geschichte sich wiederholt.
Das kann sie so wie, es wird, wiederholt sich nicht genau so, aber es sind ähnliche Vorgänge. Es, alles, was entsteht, ist, dass es zugrunde geht. Und wenn man es nicht wirklich mit lebendigen Werten belebt und nicht wirklich in dieser Demokratie auch für die Demokratie kämpfend eintritt und auch weiß, wie fragil das Ganze ist und wie schnell es verschwinden kann, dann haben wir irgendwann das Nachsehen. Das ist eine Gefahr, die ich sehe. Ich hoffe nicht, dass es so passiert. Ich glaube nicht, dass die Welt morgen oder übermorgen untergeht. Aber angesichts der Entwicklung der großen klassischen Demokratien in den USA oder in England, das wackelt ja alles. Der Zustand in Osteuropa, der Totalitarismus, der jetzt in China sich aufmacht, die Überbevölkerung, die wir nicht unter Kontrolle kriegen, die fortsetzende Naturzerstörung, das sind alles Dinge, die natürlich, sagen wir mal, wenn man das realistisch anschaut, einem schon große Sorgen machen.
Und Ihr Buch ist als Warnung gemeint?
Mein Buch ist eine fantastische Erzählung, die eine abgründige Unterhaltung liefern soll. Ich benutze das als Hintergrund. Ich benutze es aber nicht leichtfertig, weil ich ja weiß, was passiert und weil ich sie auch mit sehr vielen Beispielen, auch mit Personen belege, die ich ja auch wirklich aus der Geschichte geholt habe. Aber das ist jetzt zuallererst die Geschichte, die abgründige Geschichte, Lebensgeschichte eines jungen Mannes auf der Suche nach sich selbst und erst in zweiter Linie ein Buch über Widerstand oder über Dystopien in der nahen Zukunft. Das spielt jetzt nicht die Hauptrolle.
Aber das treibt Sie um, das Thema.
Das treibt mich natürlich um, ja. Klar.
Aber Sie machen es ja genau andersherum als Ihr Romanheld. Der flieht aus Deutschland. Sie kommen jetzt gerade zurück. Nach 20 Jahren Italien kehren Sie heim. Sie
ins Reich. Ja. Oh Gott. Entschuldigung, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen.
Das schneiden wir, oder?
Nein, das bleibt drin. Nein, heim ins Vaterland darf man auch nicht mehr sagen, aber heim in die, zurück nach Deutschland. Mhm. Deutschland darf man noch sagen, ne?
Deutschland darf man sagen. 20 Jahre Italien, warum kommen Sie zurück?
Ich war 20 Jahre in Venedig, 20 Jahre in Italien. Ich liebe Italien, ich liebe die Italiener. Das Leben in Italien, wenn man sich im ersten Wohnsitz dort verortet, ist sehr, sehr anstrengend. Es funktioniert nichts.
Das hat aber nichts mit dem Rechtsruck dort zu tun.
Nein, das ist auch völlig wurscht, ob da jetzt Faschisten oder Monarchisten oder Linksradikale dran sind. Es wird nie funktionieren. Und das ist natürlich, sagen wir mal, ein Kontinuum, das einen auch einigermaßen beruhigt. Also Italien wird immer Italien bleiben. Das ist einfach so. Das ist witzig, aber irgendwann wird es anstrengend. Und die Stadt Venedig ist eine wunderschöne Stadt. Sie ist anstrengend, weil sie müssen halt immer Koffer schleppen. Sie schleppen es aufs Vaporetto. Sie müssen es dann die 5 Stockwerke oder 4 Stockwerke rausschleppen und dann wieder am nächsten Tag vice versa. Das wird dann so nach 15 Jahren. Und ich dachte mir, ich möchte irgendwann mal da leben, wo ich auch arbeite. Und ja, ich wollte nach Hamburg, aber meine Frau ist Hamburgerin, die wollte nicht zurück, was ich verstehen kann. Jetzt ist es halt Berlin geworden.
Und was wird Ihnen am allermeisten fehlen aus Italien? Was glauben Sie?
Der Charme und die Offenheit und die kindliche Verspieltheit, die Kuriosität, die Höflichkeit der Italiener.
Und Ihr nächster Roman spielt dann deswegen
das
dort.
Das weiß ich nicht, ob ich jemals noch was schreibe nach dieser Buchmesse, keine Ahnung.
Dankeschön, Ulrich Tukur.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sein neues Buch und sein erster Roman heißt Der Ursprung der Welt und ist im S. Fischer Verlag erschienen. Das war hr Info, das Interview mit Mariella Milkova. Den Podcast dieser Sendung gibt es auf hrinforadio.de und natürlich auch in der ARD Audiothek.